Genau. Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Ja, Jesus ist auferstanden und wer jetzt glaubt, Ruth passt ja nicht zu Ostern. Ihr werdet sehen nach dem heutigen Morgen oder spätestens nach diesen drei Serien, die wir über Ruth haben, die Geschichte von der Ruth passt wunderbar zu Ostern, zum Tod und zur Auferstehung von Jesus Christus. Das Buch Ruth erzählt uns eine Geschichte von einer starken Frau. Frau, au, au. Start TV. Genau, die ist einen erstaunlichen Weg gegangen, trotz ihren misslichen Umständen, die sie hatte, trotz dem Umfeld, wo alles andere als ideal war, ist sie mit ihrem Gott einen unglaublich starken Weg gegangen. Sie ist schon sehr früh Witwe geworden, sie hat in einem heidnischen Land gelebt und ist von niemandem unterstützt worden. Die Geschichte von der Ruth ist eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen dem Boas, dem Mann, der die Ruth später geheiratet hat, und der Ruth. Sie ist aber eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Also zwischen Jesus und uns. Jesus liebt die Gemeinde, Jesus liebt uns. Und darum auch der Vergleich zwischen dem Boas und der Ruth und Jesus Christus und seiner Gemeinde. Jeder Einzelne von uns. Die Geschichte von der Ruth ist aber auch ein prophetisches Wort, das direkt vom Herzen von Gott kommt und für uns ist in unserer Zeit heute, wo wir leben als Gemeinde. Es ist ein prophetisches Wort von seinem Herz und es geht um die Wiederherstellung von der Gemeinde. Gott will, dass es der Gemeinde sehr gut geht. Das ist das Zweite, was die Geschichte von der Ruth uns zeigen will. Die Wiederherstellung von der Gemeinde. Wir wollen miteinander kurz durch die Geschichte Ruth gehen, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Und die Geschichte fängt eigentlich an mit einer Familie. Ich habe die da versucht darzustellen. Das heisst, nicht ich habe es gemacht, sondern Ruth hat es gemacht. Wäre auch anders, oder? Ruth hat die Mannöckli ein bisschen verkleidet. Wir haben gesehen, das sind einmal früher Fußballer gewesen. Jetzt sind es halt die Familie um den Eli Melech. Der Eli Melech war ein Mann gewesen, der hat in Bethlehem gelebt. Wir werden nachher noch kurz zu diesen Erklärungen kommen. Mit seiner Frau, der Naomi. Sie haben zwei Söhne gehabt, den Machlon und den Kilion. Und in Bethlehem ist eine Hungersnot ausgebrochen. Und der Eli Melech hat entschieden, okay, wir verlassen Bethlehem und gehen nach Moab. So haben die vier sich auf den Weg gemacht. Wir machen das jetzt natürlich ein bisschen im Zeitraffer, weil es sind ja doch 160 Kilometer gewesen, wo die haben müssen zurücklegen, die vier. Hopp. Genau. Und die beiden Söhne sind mitten mit. Und sie haben sich aufgemacht nach Moab, ins Land Moab. Voilà. So. In dem Land Moab hat der Eli Melech leider nicht mehr so lange gelebt. Er ist ziemlich klein gestorben. Und machen wir doch das gerade, oder? So, tot. Und seine beiden Söhne haben moabitische Frauen genommen. Die stehen da noch daneben. So, voilà. Die gehören zu diesen beiden. Aber kurze Zeit später, wo sie in Moab gewesen sind, sind auch die beiden Söhne gestorben. Machen wir auch. Und tschüss. Genau. Auch die sind gestorben. So ist also die Naomi mit diesen beiden Schwiegertöchtern. Naomi. Und die beiden haben auch einen Namen gehabt. Die eine war Orpa und die andere war Ruth. So ist also die gute Frau mit diesen beiden Schwiegertöchtern allein gewesen. Sie haben insgesamt etwa 10 Jahre in Moab gelebt. Und dann hat Ruth gehört, dass die Hungersnot in Bethlehem vorbei ist. Und sie haben sich wieder auf den Weg zurück nach Bethlehem gemacht. Unterwegs, wo sie unterwegs gewesen sind, so, sind die dreimal kurze Zeit zusammengestanden. So. Und dann hat Naomi zu denen gesagt, hey, ihr müsst von mir nichts erwarten. Weil ich bin schon zu alt, wenn ich heirate, Kind habe und so weiter. Das könnte nicht mehr neue Männer werden. Kehrt doch um und geht zurück auf Moab. Die zwei haben gesagt, nein, kommt gar nicht in Frage. Wir kommen mit dir mit. Sie sind ein bisschen weiter gelaufen. dann hat Ruth, so, ein bisschen näher, oder? Nochmal intensiv mit denen geredet und gesagt, hey, ihr könnt wirklich nichts von mir erwarten. Naomi, oh ja, ist gut, korrigiert euch. Naomi nochmal mit ihnen geredet und gesagt, ihr könnt wirklich nichts erwarten von mir. Und dann ist es so gekommen, dass die Orpa gesagt hat, okay, ich glaube, es ist gescheiter, ich kehre um und gehe zurück nach Moab. Sie ist zurück nach Moab und Naomi und Ruth sind weitergezogen und sind dann nach dieser Wanderung von etwa 160 Kilometern wieder zurückgekommen nach Bethlehem. Weil die Hungersnot war vorbei gewesen in Bethlehem. Genau. Wo sie in Bethlehem angekommen sind, hat Naomi zu Ruth gesagt, los, geh doch aufs Feld von Boas. Der Boas ist ein Verwandter von uns. Und der gibt dir sicher ein bisschen zu essen. Die Ruth hat das gemacht, sie ist auf das Feld gegangen, weil zu dieser Zeit vom Alten Bund hat es ein Gesetz gegeben, wo am Ernte, wo am Feldbesitzer oder am Weinbergbesitzer verbietet, eine Nachlese zu machen. Das heisst, er hat all das Korn, das auf dem Feld runtergefallen ist, wo seine Knechte nicht eingesammelt haben, haben sie müssen liegen lassen. Oder die Trauben, die im Weinberg runtergefallen sind, die haben sie müssen liegen lassen, dass die Armen, die Witwen und die Waisen haben können Nahrung für sich auflesen. Und so war gewährleistet gewesen, dass eigentlich alle haben können leben oder eben überleben. Die Ruth hat das gemacht, sie ist auf das Feld von Boas gegangen und sie hat nicht nur können Ehre auflesen, sondern der Boas war ihr sehr gut gesinnt gewesen und sie hat sehr viel mehr bekommen als nur zum Überleben. Sie hat erlebt, wie der Boas sehr grosszügig ist ihr gegenüber und hat viel Korn bekommen für ihre Familie, also für die Naomi und für sich. Wo die Erntezeit vorbei war, hat die Naomi zu der Ruth gesagt, los. Also sie hat natürlich für sich gedacht, die Ruth muss ja einen Mann haben, oder? Und hat gesagt, los, gang zum Boas auf den Dreschplatz. Früher ist ja das Korn auf so einem Dreschplatz gereinigt worden. Und sie hat dann zu ihrer Schwiegertochter gesagt, geh zu ihm zu Abend. Dort haben sie als Fest gefeiert nach der Ernte. Geh zu ihm und leg dich zu seinen Füßen quasi, biete dich ihm an. So findest du einen Ruheplatz. So findest du vielleicht einen Mann dann für deine nächsten Jahre oder bis zu deinem Lebensende. Ruth hat das gemacht. Sie ist zu Abend, zu Nacht zum Boas auf der Ernte, auf den Dreschplatz oder in die Schür oder die Bibel sagt, auf die Tenne und hat sich zu seinen Füßen gelegt, hat sich quasi ihm anerboten. Der Boas ist aufgewacht und hat gesehen, dass die Ruth da zu seinen Füßen liegt. Und hat gesagt, wow, ich ehre dich, dass du zu mir gekommen bist. Du hättest eigentlich viel einen jüngeren Mann dir angeln können, aber du bist zu mir gekommen. Und hat er dann erzählt, wie die ganze Sachlage ist. Er hat gesagt, los, ich bin eigentlich ein Verwandter von euch. Und ihr müsst wissen, ein Verwandter ist zu dieser Zeit auch ein Löser gewesen. Das heisst, er hat sich gekümmert um die Familien. Er hat sie vertreten in rechtlichen Schwierigkeiten, die dann immer vor dem Stadttor ausgetragen worden sind. Und er hat auch können, der Verwandte, der Löser, hat auch können Land zurückkaufen, sodass die Familie wieder eine Existenz haben. Sie haben ja das Land müssen verpachten, weil sie in Schwierigkeiten gewesen sind und sind dann eben auf Moab. Und der Boas hat dann darauf gesagt, es gibt da ein kleines Problem. Ihr habt nur einen Verwandten, der ist nur näher verwandt als ich. Und der hat quasi das Vorkaufsrecht. Aber ich gehe am nächsten Tag gerade zu ihm und sage ihm das. Er könnte das Land für euch zurückkaufen. Aber wenn er es nicht will, dann mache ich es. Und zwar hat er es gemacht. Er ist am anderen Tag ins Stadttor. Genau. Und hat ihm den Vorschlag gemacht. Hör mal, du kannst das Land wieder zurückkaufen für die Familie, dass sie eine Existenz haben. Und der andere Verwandte, der erste Verwandte, hat gefunden, ist eine gute Sache, machen wir. Und dann hat der Boas noch gesagt, aber wenn du das machst, dann musst du auch die Ruth zu deiner Frau nehmen. So, dass sie dann später Erben bekommt und die, oder Nachkommen bekommt und die das Land können erben. So haben sie eine Sicherheit für ihre späteren Jahre. wo das der erste Verwandte, der erste Löser gehört und hat gefunden, das passt nicht so in meine Pläne. Der Appetit ist im Vergangenen gefunden, mach du das, ich will nicht. Und so ist der Weg frei geworden für den Boas, dass er das Land für die Familie von der Naomi und der Ruth hat können zurückkaufen und die Ruth zu seiner Frau hat können nehmen. Und Gott hat ihnen eine Schwangerschaft geschenkt, also der Ruth, und sie haben ein Kind bekommen und dem Kind haben sie den Namen Obed gegeben. Soweit zu der Geschichte. Ihr müsst wissen, dass bei dieser Geschichte von der Ruth die Namen von den Personen und von den Ortschaften eine tiefe prophetische Bedeutung haben. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir das wissen, dass wir die Zusammenhänge von dieser Geschichte können erkennen. Wir werden mal auf dieser nächsten Folie das anschauen. Ruth heisst die Warmherzige, die Offene, und sie steht für die Gemeinde. Wir haben ja am Anfang gesagt, die Geschichte von Ruth ist ein Bild, eine Liebesgeschichte zwischen Jesus und der Gemeinde. Der Boas heisst der Sichere, der Schnelle, der Starke, der Unerschütterliche, und er steht für Jesus Christus. Und die Naomi, die Schwiegermutter, bedeutet die Liebliche, die Freundliche, und sie steht für den Heiligen Geist. Das ist wichtig für uns, weil wir werden dann durch die Serie werden wir merken, dass die Namen wirklich eine Bedeutung haben. Für uns, für unser Zusammenleben in der Gemeinde untereinander. Alle anderen Namen haben auch eine Bedeutung, aber wir werden nicht auf alle eingehen. Und mein Wunsch ist es, dass wir nach diesen Botschaften nicht unbedingt mehr wissen, sondern dass wir Jesus, sein Herz, seine Liebe noch besser verstehen. Dass wir irgendwo ihm noch ein Stück näher kommen. Dass wir spüren, seine Leidenschaft für uns, so wie der Boas für die Ruth gesorgt hat, dass wir verstehen, wow, unser Vater, unser Gott, der sorgt so gut für mich. Das ist unglaublich. Er ist ein eifernder Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott, er ist hinter uns her, so wie der Boas hinter der Ruth her war. Und das sind alles wunderbar positive Eigenschaften. Ein eifersüchtiger Gott, das ist etwas Gutes. Die Welt braucht es in der Regel negativ, aber es ist eine gute Eigenschaft. Er eifert für uns. Er ist hinter uns her, weil er jeden von uns da innen unglaublich liebt. Und das ist eine wunderbare Eigenschaft. Und die Ruth hat die Güte, die Gnade, die Grosszügigkeit von dem Gott bzw. vom Boas erlebt. Und Gott möchte auch, dass wir die Grosszügigkeit, die Liebe, die Güte von dem wunderbaren Gott erleben. Gott hat die Ruth versorgt mit allem, was sie gebraucht hat. Und das möchte er auch bei uns machen. Er möchte uns versorgen mit allem, wo wir brauchen. Nicht nach unseren Bedürfnissen, sondern nach seinem Reichtum. Weil ihm gehört ja alles. Alles. Gott hat der Ruth Hoffnung und Zuversicht gegeben. Und das wird er auch uns geben. Wir werden das kurz anschauen im nächsten Vers. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das hat er der Ruth gegeben und das gibt er auch uns. Gott gibt uns Zukunft, Hoffnung, Zuversicht, Gnade, Gunst. Das gibt er uns. Heute Morgen. Gott hat den Weg von der Ruth geebnet. Und Gott ebnet auch unseren Weg. Und unsere Schwierigkeiten, wo wir jetzt vielleicht gerade drinstecken, können noch so gross sein. Wir müssen wissen und dürfen wissen, Gott kennt nicht nur unseren Weg, er hat ihn auch schon gebnet. Sein Hammer kann jeden Fels zerschlagen, dass es am Schluss ein Weg ist aus Sand. Das hat er uns versprochen und das nehmen wir an. Höre ich ein Amen? Schlafen noch nicht all. Sehr gut. Ja, ich denke, wenn man sich so in der Gemeinde umhört, dann hört man ja da und dort, es wäre schön, man hätte ein bisschen mehr. Stimmt's? Ein bisschen mehr Mitarbeiter. Ein bisschen mehr, was könnte man noch mehr brauchen? Ein bisschen mehr Geld. Ein bisschen mehr Ohr. Ein bisschen mehr Haare. Ja gut, nur die eine, ich nicht, ich bin zufrieden. Gott macht keinen Fehler. Was könnte man noch mehr wollen? Ein bisschen mehr Offenbarung, oder? Ein bisschen mehr Wunder. Weil Jesus sagt, hey, die, die an mich glauben, was wird denen nachfolgen? Zeichen und Wunder, das ist kein Krampf. Die, die an mich glauben, denen werden Zeichen und Wunder nachfolgen. Das sagt Jesus. Und man hört euch da und dort, es wäre schön, man hätte ein bisschen mehr. Oder? Wenigstens ein Nicken. Genau, geht mir auch so. Und ich denke, Gott ist heute Morgen da unter uns und will uns sagen, dass zu wenig haben, der Mangel, der hat ein Ende. Das will er uns durch die Botschaft von der Ruth sagen. Der Mangel, das zu wenig haben, hat ein Ende. Ein Gedanke, der sich wie ein roter Faden durch das Buch von der Ruth zieht, steht im 5. Mose 6, 23. Dort heisst es, uns aber führt er von dort heraus, um uns herzubringen und das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Das ist das, was Gott am Volk Israel versprochen hat. Und das spricht er auch heute am Morgen in unsere Gemeinde hinein. Zu dem komme ich jetzt gerade. Meine Frau ist immer sehr schnell. Und ich denke, genau das wird uns die Geschichte von der Ruth sagen. Die Ruth ist das 8. Buch in der Bibel. Wir haben die 5 Mosebücher, wir haben den Josua, wir haben das Buch der Richter und dann kommt das Buch Ruth, das 8. Buch. Und die Zahl 8 hat auch eine prophetische Bedeutung. Sie steht nämlich für Neuanfang. Und ich finde es so schön, wenn ihr euch erinnert, das Bild dort hinten in die Mitte, das Rechte mit dem Acker, das hat eine Künstlerin für unsere Gemeinde gemalt. Und sie hat dazu gesagt, das ist ein Acker. Ihr habt viel schwere Arbeit gehabt, ihr seid eine schwere Zeit durchgegangen. Aber jetzt ist der Acker parat. Der Samen ist gesät und es wird Frucht wachsen. Und auf dem Bild hat es 8 Störche. Und das ist für mich so, irgendwo so einfach wunderbar zum Hören, wie Leute über uns prophetisch reden und sie wissen, die Zeit von der schweren Arbeit ist vorbei. Es kommt ein Neuanfang. Es kommt gute Frucht. Es kommt Überfluss. Die Zeit vom Mangel ist vorbei. Das ist ein Bekenntnis, das wir über unserem Leben und über unsere Gemeinde können aussprechen können. Und es wird werden. Amen. Genau zu dieser Botschaft hat uns Tabea 2 Bilder gemalt. Und ich finde es so wunderbar, wie wir Kreativität langsam entdecken, oder? Wir haben einen kreativen Gott, weil er ist unser Kreator, er hat uns kreiert. Und weil er uns kreiert hat, sind wir kreativ. Und jeder, der heute Morgen noch behauptet, ich bin nicht kreativ, der glaubt an eine Lüge vom Satan. Weil jeder Mensch da innen ist kreativ. Es malt vielleicht nicht jeder. Das ist auch gut so. Weil man hat nicht so viel Wand, aber es ist jeder Mensch kreativ auf irgendeiner Art und Weise. Okay, Tabea hat uns die 2 Bilder gemalt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist wirklich ein Applaus wert. Weil es ist so schön, wenn man kann sagen, hey, ich habe das Thema und ich wäre froh, wenn 2 Bilder, ja, kein Problem, zeigt, ein paar Wochen später sind die da. Das ist genial. Das eine Bild zeigt Bethlehem. Ihr seht die 2 untersten Linien. Bethlehem heisst Haus des Brots. Und Juda, das Gebiet, wo Bethlehem ist, heisst Ort des Lobpreises. Also, es ist gut, in Bethlehem zu wohnen. Es ist ein guter Ort. Ort des Brots, Haus des Brots, Ort des Lobpreises. Auf der anderen Seite haben wir Moab, das Land Moab. Moab ist auch ein Feind von den Israeliten. Die Israeliten haben ja sehr viele Feinde gehabt, die haben praktisch nur Feinde gehabt, die haben einfach einen König gehabt, der war für sie gewesen. Aber es hat eigentlich gelangt. Und Moab liegt am östlichen Teil vom Toten Meer. Da sehen wir Juda, da sehen wir Bethlehem und da sehen wir Moab. Die Moabiten waren auch Feinde gewesen von den Israeliten. Und Moab ist in einer Nacht entstanden, wo sich ein betrunkener Vater, nämlich der Lot, mit seiner Tochter sexuell vereint hat. Und aus dieser Verbindung ist ein Kind entstanden mit dem Namen Moab. Und der Lot war ein Mann, der immer zuerst an sich gedacht hat. Ich, mir, meiner, mich. Sein Herz war erfüllt von Gier. Und er hat immer das gesucht, was für ihn am meisten gebracht hat. Und darum hat er auch seine Leute, seine Familie nach Sodom und Gomorra gebracht. Und man vermutet, dass Sodom und Gomorra da am südlichen Zipfel vom Toten Meer gelegen ist. Man weiss es eben nicht, weil es ist ja nicht mehr so viel übrig gewesen von dieser Stadt. Genau. Der Elimelech ist also von Bethlehem nach Moab gezügelt. Bethlehem, ein wunderbarer Ort zum Wohnen. Es war zwar eine Hungersnot zu dieser Zeit, aber die Hungersnot ist ja nicht aus klimatischen Bedingungen entstanden, sondern einmal mehr hat es der Feind geschafft, den Leuten die Ernte zu stellen oder zu zerstören. Aber der Elimelech ist in seiner Verzweiflung aufgebrochen und ist nach Moab gegangen, da wo man eigentlich gar nicht wohnen will. Moab, das Land vom Mangel, das Land von der Brotkrumel, das Land von der Unreinheit. Da sind Sachen passiert, wir werden bei den nächsten zweimal noch ein bisschen genauer erfahren, was da die Leute gemacht haben. Grauenvoll. Da will gar keiner hin. Aber der Elimelech ist da hingezügelt. In seiner Verzweiflung ist er da hergegangen. Und Gott warnt uns immer wieder, trefft nicht Entscheidungen in einer verzweifelten Situation. Und warum sagt er uns das? Weil er uns liebt. Auch wenn wir an Jesus Christus glauben, werden wir Entbehrungen und Notsituationen erleben. Das werden wir, weil wir leben in dieser Welt. Aber Jesus sagt uns, wenn es eng wird in deinem Leben, dann komm zu mir. Ich bin deine Zuversicht, ich bin deine Hoffnung und ich bin dein Fels. Komm zu mir. Schauen wir noch ganz kurz das Leben vom Habakkuk an. Das ICF hat in den letzten Monaten eine wunderbare Serie gehabt über den Habakkuk. Und er ist doch auch einer gewesen. Ihm, sein Volk, ist gefangen genommen worden, nach Babylon geführt worden. Und dort sind sie völlig in der Scheiße gewesen. Die haben Entbehrungen gehabt, noch und nöcher. Und es ist ihnen einfach nur noch schlecht gegangen. Furchtbar schlecht. Und was hat der Habakkuk gemacht? Er hat seine Stühle genommen. Woher ist er gesessen? Auf die Mauer rauf, auf die Stadtmauer rauf, oder? Und was hat er dort gemacht? Mit Gott geredet. Und was hat er dann gemacht? Hat er gefunden, was hat er gemacht? Er ist dort geblieben. Und er hat gewartet, und er hat gewartet, und er hat gewartet. Und was ist passiert? Gott ist gekommen. Und er hat zu einem geredet. Er hat ihm Offenbarungen gegeben, er hat gesagt, schreib es auf, es wird kommen. Es wird kommen, hat er gesagt, aber es ist noch nicht gekommen. Er ist immer noch so richtig in der Scheiße gewesen mit seinem ganzen Volk. Und was hat er in dieser Situation gemacht, wo Gott zu ihm gekommen ist? Es ist ihm immer noch gleich gegangen wie vorher. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten. Und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden. Und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Was der Elimelech nicht gemacht hat, hat der Habakkuk nicht verpasst. Er war auch im Elend gewesen. Es ist auch eng geworden in seinem Leben. Aber er ist zu seinem Gott und hat gesagt, ich gehe nicht von dem Stuhl oben runter, bevor du mir sagst, was jetzt läuft, was abgeht. Und Gott hat ihm geantwortet. Und er hat das können sagen. Ist unglaublich. Ich kann sagen, ich habe auch schon manchmal Situationen gehabt im Leben, wo es mir nicht so gut gegangen ist. Und ich habe nicht gerade die Worte gebraucht. Bei mir ist es dann ziemlich schnell in ein Jammern ausgeartet. Aber die Antwort vom Herrn ist für mich sehr auferbauend gewesen und ermutigend. Genau. Jesus weiss genau, was jeder von uns durchmacht, weil er ist in der genau gleichen Situation gewesen. Im Hebräerbrief steht, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Er weiß genau, was wir durchmachen in unserem Leben. Und was für ein Privileg, was für ein Freund, was für ein Vater haben wir, wo wir können jederzeit zu einem Herrn gehen, wenn es eng wird in unserem Leben. Was machen wir, wenn es eng wird? Gehen wir zum Vater oder treffen wir manchmal Entscheid in unseren Situationen? Jesus Christus als unser grösster und bester Vorbild hat in jeder Situation immer sofort die richtige Entscheidung getroffen. Er ist immer und sofort zu seinem Vater gegangen. Er sagt, Herr, ich muss von dir hören, weil ich will das machen, was du mir sagst. Und nach diesem Beispiel dürfen wir, sollen wir auch leben. Der Eli Melech hat das nicht gemacht. Er ist nicht so Gott. Und Gott hätte ihm gern eine Warnung gegeben. Gott hätte ihm gern gesagt, hey, schau, was du sagst, das wirst du ernten. Und das möchte Gott uns ja auch sagen. Und er sagt es uns auch. Und da wieder macht er das nur, weil er uns liebt. Er sagt, was du sagst, wirst du ernten. Und der Hosea sagt uns, wenn du in Wind sähst, wirst du Sturm ernten. Das ist ein göttliches Prinzip. Wir werden immer das ernten, wo wir säen. Da ist der Bauer ja froh, dass das so ist, oder? Und ein weiter göttliches Prinzip ist, wir werden immer mehr ernten, als wir säen. Also wenn der Bauer ein Körnchen in die Erde tut, dann wird er mehrere Körnchen ernten. Und das ist doch etwas Gutes grundsätzlich. Aber Gott möchte euch sagen, wenn du in Wind säest, dann wirst du Sturm ernten. Und das ist eine liebevolle Warnung, die unser Vater uns gibt. Und wir müssen wissen, dass so Entscheidungen, die wir treffen, Auswirkungen haben auf unser Leben. Und das sagt er nur, weil er hinter uns her ist, weil er uns so leidenschaftlich liebt. Darum gibt er uns so Warnungen. Im Josua 24, 15 lesen wir, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Oder im 5. Mose 30, 19 lesen wir, das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben. Also Gott sagt uns, ich kann euch von Anfang an immer Freiheit geben. Ich könnt euch immer euer ganzes Leben entscheiden. Ich habe euch beides vorgelegt. Leben, Tod, Segen, Fluch. Wähle das Leben. Wählt den Segen. Macht das bitte. Das ist seine Leidenschaft für uns. Im 5. Mose gibt es so eine wunderbare Bibelstelle. Ich werde die euch vorlesen. 5. Mose 5, 29. Da gehört richtig die Leidenschaft, die Liebe von dem wunderbaren Vater, der hinter uns her ist, der will, dass es uns nur gut geht. Dort sagt er, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Gespürt ihr die Leidenschaft, gespürt ihr die Liebe, die der Vater zu uns hat? Hey, bitte, bitte, wählt das Leben, bitte wählt das Segen, weil ich will, dass es euch gut geht. Weil ich will nicht, dass ihr Mangel leidet. Ich will, dass ihr Leben habt im Überfluss. Das ist die Botschaft, die Gott uns heute Morgen sagt. Es ist interessant, im Leben von der Ruth zu sehen, wie ihr Leben immer enger geworden ist. Sie hat in dem Land Moab gelebt. Dann ist sie in eine Stadt geführt worden. Von dieser Stadt ist sie aufs Feld geführt worden. Von dem Feld ist sie in eine Schür geführt worden. Und von der Schür zum Stadttor und vom Stadttor ins Ehebett. Ihr Leben ist immer enger geworden. Und warum ist sie immer enger geworden? Damit Gott die Gunst, die Gnade, Freiheit und die Autorität immer können grösser werden lassen. Und so macht das Gott auch in unserem Leben. Dort, wo es enger wird, dort sagt Gott einfach, hey, ich werde Gunst, Freiheit, die Autorität und Grosszügigkeit in deinem Leben grösser und grösser und grösser machen. Aber die Entscheidung ist doch, was mache ich, wenn es enger wird in meinem Leben? Das Wort sagt uns, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Weil wir Gott suchen, auch wenn es enger wird in unserem Leben, dann werden wir merken, dass Gunst, Freiheit grösser wird. Wir werden Frucht bringen, so wie der Weinstock beschnitten wird. So möchte Jesus uns ja auch beschneiden. Das hat er mit der Ruth gemacht. Sie hat es zugelassen, sie hat Gott gesucht und sie hat geglaubt, dass er ein Belohner ist. Das Wort zeigt uns im Hebräer, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und als er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Die Ruth hat den Gott gesucht. Bei ihr ist irgendetwas passiert in der Zeit, wo sie da in Moab gelebt hat und die Naomi kennengelernt hat. Da ist irgendetwas passiert, wo ihr Leben total verändert hat. Weil da hat Gott nichts zu suchen gehabt in dem Land Moab. Da sind andere Sachen Priorität gewesen, aber nicht der lebendige Gott. Und die Ruth hat an den Gott geglaubt. Und darum hat sie auch können sagen, der Naomi, dort wo du hingehst, dort gehe ich auch hin. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Sie hat den kennengelernt in Moab. Und sie hat geglaubt, dass der Gott ein Belohner ist. Und ist darum auch weitergegangen mit dem Gott, auch wenn es immer enger geworden ist. Gott zeigt uns heute, der Mangel in unserem Leben ist vorbei. Ich bringe euch frisches Brot. Glauben wir das und bekennen wir das über unserem Leben und über unsere Gemeinde. Gott ist heute Morgen da und zeigt uns durch die Botschaft von der Ruth, die Zeit vom Mangel, die Zeit vom Leben, von der Reste. Oh, bei mir hat es noch ein Körnchen. Der hat noch einen Schluck Schorli. Das ist vorbei. Nein, danke. Gott sagt uns, das Leben im Brösmeliland ist vorbei. Ich schenke euch das Leben im Überfluss. Das ist die Botschaft, die Jesus Christus uns heute Morgen will sagen. Die Ruth hat die Grosszügigkeit von dem Gott, von dem Vater erlebt durch den Boas. Sie hat das Erbe angenommen, von er ihr gegeben hat. Die letzte Bibelstelle für heute, Epheser 1,18. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Die Ruth hat ein unglaubliches Erb angenommen. Und sie hat erlebt, wie grosszügig der Gott ist, wie er sie von Moab rausgeführt hat nach Bethlehem. Dort, wo es Brot gibt. Dort, wo Lobpreis stattfindet. Ich muss immer wieder staunen, wenn ich Bücher lese. Bücher sind auch ein Erb, das Gott uns gibt. Menschen haben 20, 30, 40, 50 Jahre von ihrem Leben verbracht, Erfahrungen mit Gott zu machen. Und sie haben das in Büchern niedergeschrieben. Und wir können die Bücher überkommen und können sie lesen. Und das ist ein Erb, das Gott uns gibt. Es gibt noch viel mehr, wo wir können annehmen als Erb. Aber Bücher sind für mich ein Teil von dem Erb, das Gott uns schenkt. Da ist sehr viel Jahr Arbeit, Niederlage und Sieg dahinter in so Büchern. Und Gott sagt uns, nimm es an. Es ist ein Erb, wo für dich ist, lies es und du hast etwas bekommen. Unsere Eltern haben für ihr Geld lang müssen arbeiten und ich komme es vielleicht irgendwann mal einfach über. Und genauso ist es für mich auch mit Büchern, mit guten Büchern, wo Gott uns aufs Herz legt und sagt, das ist ein Erbe, das ich euch geben möchte. Leset die Bücher und es wird euch gut tun. Die Ruth hat ein unglaubliches Erbe von ihrem Vater bekommen. Und sie sind unterwegs gewesen von Moab nach Bethlehem. Sie sind zurückgekommen. Und was passiert ist, wo sie auf Bethlehem hineingekommen ist, das ist sehr erstaunlich. Aber das werden wir am nächsten Sonntag hören. Man muss immer am spannendsten Ort aufhören. Das habe ich so von diesen Serien habe ich das so gelernt, oder? Dann kommen die Leute vielleicht wieder. Amen.